Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Heute sprechen wir zum zweiten Mal mit Horst Borries, was bedeutet, dass wir das Interview natürlich an einem Tag abgedreht haben. Heute gibt es aber den zweiten Teil. Den ersten habt ihr im Vormonat gehört. Horst Borries, seines Zeichens Diakon, Schiffer, Pastor und Sozialpädagoge aus Hamburg und aus Datteln, der jetzt in Kamen wohnt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Teil 2 in diesem Podcast-Interview.
Mir drängt sich jetzt die ganze Zeit die Frage so ein bisschen
auf. Der ist Bestatter, ne? Oder was ist der von Beruf?
Ja, ich bin Bestatter.
Oh, das ist ein Amtlicher.
Nee.
Gut. Nein.
Nee, also ich kann von mir aus auch sagen, dass wir ein riesiges Augenmerk eben auf Individualität und das Leben und darauf legen.
Einmalig.
Ja. Genau, dass es alles einmalig ist und dass auch die Trauerfeier einmal passiert. Was ich mich aber gerade so ein bisschen gefragt habe, ist, gut, jetzt in der Zeit, wo du wirklich ausschließlich Diakon bist und die Leute auf dich zukommen und sagen, kannst du bitte übernehmen, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass sie das erwarten, wie du auf Trauerfeiern eingehst. Aber war es früher, als du als Pastor tätig warst, schon so, dass manche Leute erschrocken waren, dass du irgendwie manche Sachen nicht so gemacht hast, wie sie das erwartet haben?
Heute noch.
Ach, immer noch, okay. Weil ich hatte jetzt gerade so gedacht,
dass eine alte katholische Frau, die Messe, die Nachbarin ist gestorben, sie ist römisch-katholisch, die bekreuzigt dich auch dann beim Segen. Nicht? Und wenn die mit einmal mitkriegt, wie ich das mache, und ihr mal erzählt, der Borries ist da ganz anders, dann macht das schön, dann macht das nur und so. Ich sehe die Leute ja, ich gucke denen ja wie euch in die Augen. Und wenn da eine Frau sitzt, kann man ja zum Glück nicht sehen hier, aber den Mund so runterfallen lässt, und eine Viertelstunde lang da sitzt, was macht der da vorne eigentlich? Wann fängt der da mal richtig an im Namen des Vaters und des Sohnes? Und ist schon mittendrin und wir hören schon vielleicht sogar diese Lieder, ne, von guten Mächten und dergleichen. Dann sagt ihr natürlich am Ende, ich möchte das so nicht. Wunderbar. Dann schreiben das mal ihren Kindern auf. Sag ich manchmal auch. Schreiben sie uns doch mal auf, ob sie verbrannt oder ob sie im Sarg oder verstreut oder ob sie einen Live, den Lebensbaum wollen. Mhm. Dann frage ich mich hinterher, was ist ein Lebensbaum, Herr Borries? Ja, gibt's Äpfel, gibt's einen Apfelbaum, es gibt einen Kirschbaum, Quatsch, ne? Es gibt einen Apfelbaum, es gibt einen Kirschbaum, es gibt Brotbuche. Da kann deine Asche rein, nach einem Jahr kannst du dich in den Garten pflanzen lassen. Macht ihr das eigentlich als Bestatter? Nein. Danke.
Macht er nicht? Also das wäre tatsächlich, das habe ich letztens gelesen, das wäre, ich möchte eine Eiche werden oder eine Kastanie.
Von den Haaren wäre Kastanie besser.
Ja, die Kastanie finde ich toll. Ja.
Geht. Geht alles.
Ja, ich weiß, ich war mal auf einer Messe.
Es stehen mindestens 15 Uhren in Datteln zu Hause. Entweder gleich am Friedhof geklaut, wenn der Sohn sagte, werde ich nicht vergessen, Horst Borries ist so tief, bin ich nicht für zuständig, ich weiß, was du meinst. Die Steine für Papa liegen schon im Auto, heute Abend ist er wieder am Kaffee, am Armutstisch. Holländer haben ihre Urnen zu Hause. Die fahren auf den Schiffen ihre Urnen spazieren und Holland liegt nicht in Australien. Wir müssen über unsere Kultur nachdenken, wie wir beerdigen, diese ganze Pflichtgeschichte, die Bestatter und die Ämter so lieben, die Rathäuser und die Bestatter lieben diese Pflicht, Bestattungspflicht. Mhm. Daran können sie sich nämlich orientieren. Die sind genauso festgenagelt in dieser Ordnung. Die wollen es nie ändern.
Mhm.
Eigentlich schade, weil man dann viel offener mit umgehen kann. Natürlich ist es doof, das sage ich auch gleich dazu, wenn man in Holland eine Wohnung auflöst und da ist keiner mehr von den Angehörigen und die in so einem Schrank stehen mit einmal 6 Uhren und der Entsorger, ob es die Diakonie oder ein Hauptamtlicher ist, der hat nur 6 Uhren dabei. Wenn der schlau ist, ruft er die Kommune an, die kümmern sich drum und sonst wirft er sie, wenn er rauskommt, in den erstbesten Fleet, Seebestattung.
Mhm.
Nachträglich. Ja. Und die Stadt holt irgendwann mal ein Einkaufswagen oder 2 Mofas und 3 Holland-Fahrräder und 7 Uhren aus dem Bach.
Hm.
Das ist natürlich der Nacht. Ich gebe es ja zu.
In Holland ist das
ja,
gang und gäbe.
Ja,
am Deich werden da regelmäßig, ich sag mal, viele Krematorium achten mittlerweile darauf, dass die auch die Aschekapseln selber, dass die nicht mehr aus Metall sind,
auflösen.
Sondern sich auflösen.
Genau.
Das heißt, das Problem wird nach und nach jetzt gelöst,
genau.
Aber es gibt immer noch Krematorien, die das halt mit Alu machen. Und
ja,
bis Alu sich
Dann schwimmen die zweimal an.
Das ist so.
Genau.
Ja.
Das ist, ja, klar. Das ist jetzt Fachgespräch zwischen so.
Ja, aber das ist so der. Das ist
natürlich. Ich hab in der letzten Folge ganz viel über das Krematorium gelernt. Ja. Ich bin jetzt,
Fachfrau.
Ja. Gut. Naja, das ist soweit noch nicht, aber ich aber kann euch folgen.
Das ist natürlich so der negative Teil davon. Aber ja, also ich glaube, was manche Sachen anbetrifft, Kultur, egal jetzt auf christlicher Seite oder auf, ich sag mal, wirklich juristischer Seite, rechtlich, alles. Manche Sachen überdauern ziemlich lange, sage ich jetzt mal so.
Und werden
so lange nicht überdacht, bis man irgendwann einen Knall hat. Und man dann irgendwann solche Problematiken hat, die man vorher nie haben würde, wenn man einfach sagen würde, das geht mit Ausnahmegenehmigung oder mit, man muss die und die Regularien einhalten oder so. Auch das wäre ja eine Lösung. Also es muss ja eben nicht so sein, dass einfach Urnen überall eben rumstehen, sondern dass man vielleicht sagt, man braucht dafür das und das oder vielleicht im eigenen, in Bremen zum Beispiel geht es ja schon.
Genau.
Auf dem eigenen Grundstück darf man
das da. Das wird geguckt von der Stadt.
Genau.
So habe ich das verstanden. Genau.
Und das ist halt so ein ganz kleiner Wandel natürlich von der Kultur.
Es gibt noch
vollkommen von Thema abgehört.
Es gibt noch
Ich
bin ganz fasziniert.
Es gibt noch einen Wandel. Bestatter.
Klar.
In Hamm haben die alle die Kapellen aufgekauft und auch oder gepachtet. Es gibt keine städtische Kapelle mehr. Birkenallee gerade heute. Gehört auch jetzt ein Bestatter aus eurer Zunft. Gepachtet, glaube ich. Ne? Die Riesenhalle. Ist ja furchtbar. Ist dann so ein Landeplatz, so ein Abreiseplatz für Flieger oder so. Da haben sie alle Künstler dran ausgelacht. War schweineteuer. Deshalb, Bestatter haben die gepachtet oder aufgekauft. Die andere Ebene ist, und die sehen anders aus, die Kapellen dadurch. Gemütlicher. Herzlicher,
ja, klar.
Persönlicher.
Ja.
Also eine städtische kann aussehen wie sieht schlechter aus als meine Autogarage.
Ja, ja, also ich meine, all die.
Persönlicher.
Ja, ja. Also es gibt ja schon ganz viele Kirchen, die auch dann.
Kolumbaren.
Die müssen irgendwie entweiht werden, glaube ich. Und ich meine, wir haben ja hier in Dortmund eine, die ist jetzt funktioniert zu einem Steakhouse. Also da wird.
Und auch zum Kolumbarium habt ihr ja eine, ne? Die heißt in der Gnaden.
Die Frauenkirche.
Die Frauenkirche, da habe ich eins schon beerdigt.
Ja. Es war toll. Manchmal ein bisschen kalt, aber.
Ja, mir war so warm, so war nicht mehr. Weil es neu war. Nächste schon. Ja. Nee, ja, und die Preise der Städte zum Beispiel für die Halle. Kastrop ist schweineteuer. Ich weiß nicht, Dortmund vielleicht auch.
Klar.
Was machen Bestatter? Sie machen eigene Abschiedsräume. Irgendwann werden die Städte merken, dass ihre Hallen nicht mehr benutzt werden, weil sie es übertrieben haben. Dattel nimmt, glaube ich, 70 Euro oder 67 Euro. Nicht? Und für eine Aufbahrung nochmal 40 oder ein Huni, sag ich mal. Die anderen nehmen aber Kastrop ein Dorf weiter, nimmt über 300.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, also Dortmund ist ein Dorf weiter und das kann man ja auch nachlesen, deswegen kann ich es auch sagen.
Ist öffentlich.
Kostet 220 Euro.
Ja, halbe Stunde.
Halbe Stunde genau genommen. Und,
ja, macht natürlich. Da guckt keiner im Augenblick hin. Ne? 35 Moment, Minuten, der doppelte Preis.
Nein, im Moment absolut nicht. Ja, also, das muss man denen zugutehalten.
Ja. Das hatten wir in der Folge mit der Sandra schon, Friedhofsgärtnerin, die ja auch mit ihrer Profession dafür zuständig ist, für die Beisetzung die Halle herzurichten. Die hat ja auch schon gesagt, dass das so gut wie gar nicht mehr stattfindet. Also in deren Räumlichkeiten.
Genau.
Wir haben aber man auswandert quasi.
Die heute haben wir in diesem, der Birkenallee, der Friedhof hat ja so ein Wäldchen, so ein Baum, wird immer voller, ist eigentlich schon voll. Dirk Grepper ist der Bestatter, kann ich mir den Namen sagen. Ja, das haben. Nicht am Westtünn, und der liegt der Wetter auf Westtünn nicht haben. Vom Dorf. Nicht, und dann waren wir draußen. Dann bin ich mit 12 Leuten in die Riesenhalle gegangen, wo 2000 reingingen, sag ich mal, oder mal 500 oder 1000. Was fehlt es dann mit 12?
Ja.
Da geht es ja nicht mal ums Geld, weil das geht ihm nicht ums Geld für seinen Vater. Es passt ja nicht. Fertig. Es passt der Inhalt nicht. Wir haben es unter freiem Himmel. Es war ja so warm heute Mittag, 12 Uhr. So schön an den Bäumen zu reden.
Hm.
Ja, und der Bestatter hat mir gesagt, ich muss um 15:15 hier weg. Er kam 12:05 da weg. Hat schon angerufen, weil er in seinem Haus musste, in seine Firma. Da haben wir einfach länger gemacht. Wir brauchen das. Hat noch einer was gesagt, den biege ich doch nicht ab, nur weil der Bestatter weg will. Das ist der Nachteil bei meiner Art.
Mhm.
Dass hier uferlos ist. Und als wir Corona hatten, haben wir noch das Kaffeetrinken dort nachgestellt.
Oh, wie habt ihr das denn gemacht? Das ist ja total spannend.
Also in Dortmund, was ist das, Marten, da hatten die jetzt drei Taschen oder vier Taschen mit. In der Tasche waren Brötchen, in der Tasche waren Kuchen, in den beiden Taschen war heißes Wasser und Tee, Beutel. Und der Tasche war Kaffee. Entschuldigung. Und die haben sich schon vorher mir so Rhododendron-Ecken ausgesucht und haben dort doch Stehkaffee gemacht.
Ach, toll. Ja.
Der Friedhof war stinkesauer, weil sie zumachen wollten. Die stehen da oben immer noch rum. Die haben die schon Kaffee mitgenommen. Haben sie das erlaubt, Herr Pastor? Nee, die sind erwachsen, sage ich. Die können schon Führerschein, haben schon Auto. Die können selber den. Ja. Und im Waldrop haben wir mal 70 Gläser Wein, als es noch ging. Kasten Bier und zwei. Und als es nicht so ging, brachten sie, weil sie Österreicher waren, vier Flaschen Marille-Schnaps mit. In Glasbecher. Da haben wir auch nicht getrunken. Die haben wir noch einmal einen reingegeben und dann haben wir weiter getrunken. So, und mein Schnaps soll sein. Amen, habe ich jetzt gesagt. Ich bleibe ja dabei. Ich laufe ja nicht weg. Ich habe keine Angst. Mhm. Ich habe überhaupt keine Angst vor sowas. Ich freue mich, wenn ich dabei sein kann. Kommen Sie auch zum Kaffee? Nö, ich weiß noch nicht. Geh natürlich hin. Ist man noch nicht. Und dafür bin ich da und dann machen wir Kaffee trinken. Dann bin ich auch da. Das, auch die Diskussion der Kollegen. Warum gehen die nicht zum Kaffee trinken? Das ist deine Gemeinde. Und Schiffergemeinde, es war das Dümmste, wenn ich in Hörstel oder wenn ich in Datteln oder in sonst wo mitten dabei war, weil ich die Schiffer kannte, der Kollege macht da oder der Landfahrer macht das oder Diakon oder ich mache das da sogar. Und da nicht zum Kaffee zu gehen, das ist das Dümmste. Die ganze Gemeinde sitzt doch da. Ich habe sie alle da, sogar die Post von denen kann ich mitbringen.
Ja, noch näher geht, Poststelle. Noch näher geht nicht, ne?
Nee. Ja.
Ja. Ja, dann nur auf dem Schiff mitfahren und sagen, Mann, bleib weg, ich fahre mit deiner Frau.
Ja.
Ja, was, also Kinder ist das Schwierigste, finde ich, zu beerdigen, das würde ich immer sagen. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Kinder beerdigt. Mhm. Eins war die Trauerfeier am 23. Dezember, werde ich nie vergessen, weißer Sarg.
Oh.
Luca mit C, 38 Minuten gelebt, gibt es Videobänder von Sternekinder Kastrop, sind sie jetzt.
Ja.
Haben nochmal wieder Kinder gekriegt, die Familie. Ja, ja. Ich habe damals die Oberschwester hat ziemlich zusammengeschissen im Krankenhaus. Ich war zum ersten Mal so randelig laut, als würde ich ihr eine verpassen. Weil ich ihr gesagt habe, rufen Sie an, ne, wenn der Kreis, das ist, wenn wir ahnen, dass das Kind noch leben könnte, aber keine Chance hat zu leben, was medizinisch alles so wichtig. Mhm. Luca mit C. Familie Schneider, genau. Du ruf mich an, wo der Junge schon tot ist. 38 Minuten hätte ich Zeit. Ich war im Krankenhaus, Besuche gequasselt und in der Cafeteria gesessen. Ich habe mich im Krankenhaus nicht, ich war nicht irgendwo unterwegs, wo ich alle letzten halbe Stunde war. Ich war im Krankenhaus, habe alles mit Wasser, ne, und so, Taufmöglichkeit, alles vorhanden. Oh, wie vergessen, Schwester Gerda, wenn ich nicht Pazifist wäre, hätten Sie jetzt die Faust im Gesicht und würden in der Chirurgie landen.
War der Familie das wichtig?
Ja.
Okay.
Total.
Ist das, das, also für mich sind das ja Riten, die für mich persönlich keine Bedeutung haben. Deswegen finde ich das immer ganz spannend, da mal so Zaungast sein zu können. Was?
Beim Taufen oder beim?
Nee, um zu gucken, warum ist das, hat das so eine Wichtigkeit für Menschen? Also was steckt da für einen Wert hinter, dass das Kind noch getauft wird? Denn in meinem unverblümten Denken, würde ich davon ausgehen, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist dem das Wasser ja egal, jetzt, ne, auf der Stirn. Aber ich finde das total, also ich find das im positiven Sinne ganz, ganz spannend, mal reingucken zu können, so, warum ist das wichtig und wie geht es den Familien und den Angehörigen damit, wenn das nicht mehr passiert? Ne? Also, wie war das in dem Fall?
Ja, die haben ja schon ein Kind gehabt, das ist auch getauft. Das ist Tradition, bin ich.
Okay.
Bin ich. Es hat keine, ich habe die nie gefragt, ob sie an Gott glauben, dass mich das nicht, weil ich das, ich frage ja auch nicht, wann warst du zuletzt mit wem im Bett?
Hm.
Ein klarer Satz, damit klar, was ich will. Wann hast du zuletzt geraucht oder dich besoffen oder was ich gemacht? Das ist alles nicht mein Ding. Das ist, da bin ich, das hat mich auch nie, schon als Kind nie interessiert oder so ähnlich. Und als ich, und auch nicht in der Firma, als ich dann, und so war da Jugendvertreter und so. Das war auch so in der Gemeinde, als ich ehrenamtliche Jugendgruppenleiter war und losgehört, hat mich alles nicht interessiert.
Mhm.
Was die Menschen, wenn die es erzählt haben, ist ja gut. Ich habe ja auch mal erzählt, wie ich an Gott, also ich habe eher erzählt, wie ich das sehe und wie ich das empfinde. So denkst du, guck mal, ich denke ganz anders. Ja, dann sag doch mal. Und dann haben wir geredet, nicht? Also über Gott. Oder, ja, und betest du jeden Abend? Nö. Vor jedem Essen? Nö. Nach jedem Essen? Erst recht nicht. oder so ähnlich. Da haben wir so rangetastet. Ne? Und ist das jetzt schon Glaube oder ist es eigentlich nur Tradition deiner Oma, deiner Tante oder bist du das? Ne?
Mhm.
Nee, es gibt so Dinge und dann kommen die in Frage nach Kraft und Energie. Mhm. Und dann wird es spannend.
Genau, ja.
Dann wird es spannend, bin ich. Mhm. Und dann kannst du es auch Gott nennen oder kannst du es auch, ich will, egal was ich jetzt nehme, es ist, das ist dann irgendwie trist oder so. Du kannst es auch Blume nennen oder einen Haufen Farbe oder was weiß ich. Das, wie der Gott dann heißt, ist mir egal. Hoffentlich hast du eine Grundlage für dieses Leben und bist nicht nur eine Schnittblume, die in 3 Tagen wie hier auf den Kränzen und auf den Gestärken platt geht.
Mhm.
Hast du eine Wurzel, die aber sozusagen nicht so verwurzelt ist, dass du diese Erde auch nicht verlassen kannst. Also dass auch dieser Baum, der du sein kannst, diese Hecke, dieser Busch sozusagen verwurzelt schon, aber auch gehen kannst, lassen kannst, weil alles, was wir tun, ist endlich. Alles. Dein Baum, dein Strauch, alles ist endlich auf dieser Erde. Was ist in 1000 Jahren dann an dieser Stelle, wo Dortmund mal war? Brauche ich immer. Was ist hier? Was ist dann, Martin, wenn deine, so heute, wenn deine Eltern liegen jetzt hier, was wird in 1000 Jahren sein? Dann sagt er, können wir doch mal gucken gehen. Top, sag ich. Komm ich mit. So ist meine Beerdigung, dass die Leute mitgehen können und präsent sein dürfen. Und nicht warten, bis er, bis der da vorne, was hast du gesagt, da oben fertig ist.
Mhm.
Bis der mit sich da oben und Gott fertig ist. Hätte so uns nichts zu erzählen. Er erzählt immer dasselbe. Psalm 23, der Herr sei mir, ne? Mhm. Alles dieses ist nicht mein Ding. Natürlich werden wir Lieder singen, wenn die gewünscht sind. So nehmen sie meine Hände oder anderes. Großer Gott, wir hobeln dich.
Ja, Tisch, klar.
Tischlerlied.
Naja, klar.
Wir preisen deine Stärke.
Das
muss fröhlich sein auf dem Friedhof. Nichts anderes.
Was wir zum Beispiel auch im Gespräch mit Ismail gesprochen hatten, war auch der Sterbeprozess, der zum Beispiel im Islam auch einen sehr großen Stellenwert ja hatte. Und was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass es eigentlich im dass diese Begleitung im christlichen Glauben sowohl evangelisch als auch katholisch recht viel abgenommen hat. Also auch bis es zum Punkt, zu dem Tag kommt, der auf der Sterbeurkunde steht. So. Wie siehst du das? Noch nicht mal irgendwie wertend gemeint, sondern einfach nur, war es schon immer so? Hast du da irgendwie das anders gesehen? Hast du da viel begleitet, wenig begleitet?
Als die Strukturnotfallseelsorge losging, gerade im Kreis Recklinghausen, haben wir mit aufgebaut, weil die Notärzte sagen, wo seid ihr eigentlich? Wir können verbinden, wir können dies alles, wir können vorbereiten fürs Krankenhaus und so. Wo seid ihr eigentlich für die, die da rumlaufen, die einen Schock haben oder so, nicht? Dann hat der Souverän damals, Peter Bukowski, uns so zusammengetrommelt, Horst, du kannst doch auch, lass uns doch mal gucken, ob wir das nicht zusammenbringen. Jetzt ist ja gut institutionalisiert, evangelisch-katholisch, mehr evangelisch und so. Für mich war immer klar, wenn ich es weiß, da liegt einer im Krankenhaus, bin ich raus. Ja, es wäre jetzt eigentlich Armbrot, Kinder. Ich fahre bei ihm noch schnell ins Krankenhaus. Halbe Stunde bin ich wieder hier. Weil ich kann nicht essen, wenn ich weiß, da liegt jemand im Krankenhaus, den ich kenne. Wenn es in Datteln ist, ist es einfach. Wenn es natürlich Dortmund wird, dann wird das alles schwieriger. Aber dann mache ich nächsten Morgen oder versuche es um 21 Uhr nochmal. Bei Corona ging das alles ganz schwierig. Aber so im normalen Gang bin ich dann sofort. Sofort, wenn ich es höre, bin ich da. Weil das war, sonst brauche ich den Beruf nicht machen. Wenn ein Klavier mal nicht stimmt, haben wir gesagt, müssen wir heute Abend nicht kommen und die Seite spielen sie weiter oder hören sie auf, wir kommen morgen Nachmittag oder übermorgen. Das ist ein Sachbezug. Natürlich wollen die Leute ein schönes Klavier haben, dass es auch schön stimmt. Das kann ich auch verstehen, dass es sauber klingt. Aber das ist sozusagen zumutbar, dass man da nicht für losspringt. Aber wenn ein Mensch, ne, das ist doch völlig klar. Dann sitzt die da und fragt, wann kommt der Unfallsorge, war das gut organisiert? Telefon und so. Ne? Eine Liste und eine Software und der, wenn du dich einträgst, war dein Handy sozusagen aktiv, die Leitstelle, ist heute noch so, nicht Leitstelle, und dann klingelt dein Handy, ehrenamtlich und hauptamtlich, wie ihr das ja auch ehrenamtlich macht, nicht, und hauptamtlich, jetzt konnte man sich eintragen und dergleichen mehr, und dann hat man für 24 Stunden, in der 12 Stunden von 7 bis sowieso und dann von sowieso bis 7, 19 Uhr, dann hat man dann den Dienst und dann wird man, ruft die Leitstelle an, fertig. Das ist gut gemacht und das war für mich immer auch außerhalb dieser Geschichte wichtig. Manchmal waren wir zu zweit, weil ich das dann informell gehört habe und vergessen habe, der Leitstelle zu sagen, ruf nicht auslösen, ich bin schon da. Dann kam noch einer, ach, du bist ja schon hier, du auch, Entschuldigung. Alles gut, ich kenne die Familie auch, da haben wir zu zweit Kaffee gekocht. Oder Tee, ne? Und haben die Frau, bis dann der Bestatter endlich nun mal kam, stimmt nicht, kam und ihn abholt. Oder kann er noch länger bleiben? Natürlich kann er noch länger bleiben.
Und das gilt jetzt aber mehr in Richtung Angehörige oder gilt das auch in Richtung der Menschen, die eben im Sterbeprozess liegen?
Ja,
wie immer. Ist das da?
Ja, wenn ich weiß, das liegt einer noch im Hospiz oder im Ludgeroshaus in Datteln, wenn den kenne ich, dann fahre ich dahin. Und wenn die Kinder noch da sind, sagen wir, wie geht's eurer Mama? Willst du mal kommen? Ich sage, ja. Ich sage, Mama war doch in der Kirche, wie ist mit Abendmahl? Ja, geht das? Ja, muss ich mitbringen, sag. Bisschen Wein, bisschen Brot und dann bringen wir, machen wir das. Dann machen wir dann ein Abendmahl so, das ist skurril. Wenn du dabei kommst, denkst du, was machen die denn da? Ne? Sind die irgendwie von einem anderen Stern oder so? Nein, das ist dann wie wir, authentisch. Dann machen wir das. Und wenn mich dann noch einer fragt, wissen Sie, wenn meine Schwiegermutter stirbt, dann ich weiß meins, Sie gehen raus oder ich gehe raus. Die Energie passt ja nicht mehr. So ein Kram reden wir hier nicht. Nicht, wenn ich dabei bin. Und Oma Lia, ne, lächelt, ja. lächelt. Ne, und ja. die hat mir eine Dreiviertelflasche Wein ausgesuppelt.
ja. Okay.
Kam die Zunge immer. Die hat auf mich gewartet, habe ich gesagt. Weil ich sie kannte aus der Frauenhilfe. Frieda Mustermann, ne? Weil ich sie kannte aus der Frauenhilfe. Die hat mir eine Dreiviertelflasche Wein ausgetrunken.
Na gut. Ja. Weil sie das im Moment so wollte, ne?
Ja. Na? Keine Hostie, die Krümel wollte sie nicht.
Ja.
Weg war die Zunge. Habe ich die weggemacht von der Hostie.
Ja.
Bin ich mit zum Tuch und dann habe ich ihr mal die Schnabeltasche angeboten. Tasse. Ja. Weg war sie.
Ja.
Dann hat die Schwester gesagt, na, kriegst du heute Abend keine Schlafmittel. Ich glaube, da schafft sie dann auch eine Nacht ohne. So, ne? Ist nett. Nee, immer da. Immer. Das ist mein Beruf.
Okay.
Ich fühle mich dazu berufen.
Weil das ist ja was, wovor die meisten den größten Respekt haben. Ne? Also wenn ich jetzt so überlege, was mir immer entgegenschlägt, wenn ich sage, ich bin im Hospizdienst unterwegs, so wow, ne, das könnte ich nicht. Und so in der Kirche, in der Profession eines Kirchendieners irgendwie muss man ja alles machen, ne? Von Taufe über die ganzen Glaubensbekenntnisse dazwischen, Kommunion, Konfirmation.
Theologie, genau, alles das.
Religion. Die ganzen Sonntagsfestivitäten, Feiertagsfestivitäten, Hochzeiten, alles. Und da gehört das Sterben natürlich dann auch dazu. Ist das für dich eine belastende, eine bereichernde oder eine schwierige Aufgabe? Ist das schwieriger, belastender oder bereichernder als Hochzeiten oder Taufen?
Nee, eigentlich nicht. Hochzeiten haben auch so ihren Druck und ihre Vorstellung. Ne? Nee, eigentlich nicht. Es ist schön, weil die Leute sagen, kannst du kommen, weil ich weiß, dass du das gut machst und nochmal hilfst, die Kinder und so nicht. Und ich auch dann mit der Frau und mit dem Mann rede und bete, als würden sie mich kennen, so wie ihr jetzt. Ich also mich wahrnehme, ich sage, die weiß alles, die hört alles. Ja, hör mal zu, Alfred, hörst du mich jetzt? Mach mal irgendwas, drück mal meine Hand und so, drück doch mal. Und so, ne? Ich rede dann mit der, als würde sie auf dem Stuhl sitzen und mich so also richtig mit mir reden kann. Kann sie nicht mehr, die Energie ist, dieser Zeitpunkt ist überschritten. Ich mache jetzt mit uns in der Familie Abendmahl, Vater unser und so, guck mal. Vielleicht betest du ja mit. So. Das entspannt mich das. Es macht mir keine. Mir machen eher die Angehörigen Sorgen. Was fangen die jetzt an? Heulen die, machen die. Nee, da bin ich. Sind die gedopt, sind die geschockt oder so ähnlich? Wie fährst du unsere Mama an? Ja, wie ein Mensch, sag ich. Nimm die doch mal einen Arm. Ja, darf man das? Das hast du gemacht, als die Mama noch zu dir deinen Namen sagen konnte. Habe ich den Arm genommen. Ja, dann nimm sie doch mal einen Arm. Oder ist sie schon kalt? Nee, die lebt doch noch, siehst du, jetzt haben wir es doch. Also direkt, ich bin doch nicht, bin Handwerker.
Und jetzt spricht der Bestatter und auch dann geht's. Dann muss man ja auch dazu sagen.
Kann kalt sein.
Ja.
Ja. Ja,
natürlich.
Es macht ja kein, also klingt jetzt blöd, aber es macht ja bis zu einem bestimmten Grad ja erstmal keinen Unterschied.
Genau.
Also, und auch dann, wenn ein Bestatter, der das gut macht, das gut gemacht hat, das kannst du auch dann noch machen, wenn der oder die Verstorbene kalt ist, wirklich kalt.
Da erschrecken sich nur Menschen.
Man erschreckt sich, weil es halt einfach nicht.
Da war doch immer warm.
Weil es nicht die Temperatur ist, die man halt natürlich dann erwartet, wenn man jemanden anfasst. Aber ganz viele Leute wünschen sich nochmal dann jemanden anfassen zu dürfen und zu können. Ja. Und
küssen. Auf die Stirn, sage ich. Nimm mal die Stirn.
Ja.
Irgendwas hat mir ein Arzt gesagt, es gibt so Krankheiten, wo man aufpassen soll, die ansteckend sein könnten oder irgend so.
Klar. Aber das
sagt man mir.
Kriegen wir in der Regel mit.
Ja.
Von daher, also, ja. Wir hatten es ja auch jetzt wirklich, also jetzt mit Corona zum Beispiel, das ist ja einfach wirklich noch eine schwierige Sache. Da muss man einfach sagen, das klammern wir mal aus.
Ja.
Aber ansonsten, ja, und das ist natürlich irgendwie noch diese gewisse Distanz, die halt irgendwie vorliegt, wo man aber sagen muss, es ist irgendwie normal, aber ich glaube, es ist schön, wenn man in dieser Situation ist und dabei ist und sagen kann, ja, mach doch einfach.
Genau.
Wenn du dich danach fühlst, diese Möglichkeit habe ich halt quasi nie.
Ja.
Aber wenn man die Möglichkeit hat, finde ich es schön, wenn man dann sagen kann, mach doch einfach das, wonach du dich fühlst, weil das ist gerade okay. So.
Ich gehe ja mit, wenn die noch mal gucken wollen. Kommst du mit? Ich kenne deinen Vater, was soll ich da? Der ist doch tot. Bist du doof? Ja, klar bin ich doof. Klar komme ich mit, die Frage ist doch schon dann. Holst du mich ab? Fahr ich, fährst du? Und fertig. Vom Schiff zum Beispiel, das ist das gut, du hast dein Schiff, dein Auto an Bord. Ich hole dich ab. Wo immer der liegt, wir fahren da gemeinsam hin. Hm. Und dann fahren wir ihn. Und dann ist ein halber Tag weg.
Ich stelle mir das schön vor. Also, wenn ich so an die letzten Beisetzungen dachte, wo ich dann als Angehörige betroffen und traurig war, hätte ich das, glaube ich, ganz schön gefunden, jemanden dabei zu haben, der neutral ist. Na, also ich war mit Trauernden unterwegs. Und also unabhängig von Konfession, Glaube, Religion oder auch Ritus. Riten können ja auch unglaublich beruhigend sein, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Dann kann man sich darauf einstellen. Dann muss man nicht noch Entscheidungen treffen, wie habe ich mich zu verhalten. Das kann ja sehr beruhigend sein, weil der Rahmen feststeht. Ich stelle mir das sehr, sehr angenehm vor, wenn jemand dabei ist, der ein bisschen Neutralität mitbringt und ein bisschen Stütze mitbringt.
Wie muss das aussehen? Darf der was sagen? Darf der sich bewegen?
Ja, ich glaube,
darf er dich in den Arm nehmen, wenn du trauerst?
Auch, ich würde das jetzt losgelöst von meiner, ich habe mich jetzt versucht, in Angehörige hineinzuversetzen, ne, wenn du mitgehst. Also ich hatte das ja noch nicht. Ne? Also ich hatte eine Freundin ist mal mitgekommen, ne? Das weiß ich noch und das war toll, weil sie war so mein Anker, ne? Um in der Schiffssprache zu bleiben.
Ja, schön.
Die kannte also auch die Verstorbene nicht und auch die Familie drumherum nicht. Das war toll. Ich konnte mich quasi an ihr festhalten und ausheulen, weil ich wusste, sie trauert nicht mit. Ich ziehe sie nicht noch mehr runter. Ne? Aber das ist mir schwer gefallen, ein Stück weit in der Gesellschaft von Mittrauernden. Ne? Man kann miteinander trauern. Das ist auch eine schöne Erfahrung, ohne Frage. Aber ich glaube, jemanden zu haben, der dann wirklich mitgeht, der nicht auch noch heulend daneben steht, das kann auch was für sich haben.
Ich heule nie auf einer Beerdigung.
Das ist ein großer Vorteil.
Hinterher oder vorher.
Ja?
Wenn er mir wichtig ist, dann klar, ich finde doch. Wenn ich jemanden 30 Jahre begleitet habe und der war damals vielleicht 50, jetzt 80, dann sage ich, der hat doch ein Stück meines Lebens, warum ist er jetzt so, ne? Aber ich sah schon 80 aus, ne? Wie 70 aus. Ja, da müssen wir früh eigentlich sein. Den kenne ich doch ganz gut, den Josef. Er heißt auch Josef, die kleinen Papa oder Willi. Fan sowieso. Nicht? Ja, der ist ja nun tot oder so ähnlich. Da fehlt mir jetzt schon was. Da bin ich ein bisschen traurig. Aber wenn ich da bin, ist vorbei. Dann gucke ich hier, wie gehen die eigentlich untereinander um? Und dann sehe ich so, dann weint der Mann, weint irgendein Mensch für sich und der andere Mensch auch für sich, steht aber nebeneinander und haben sie unten die Hand gegeben. Da denke ich, die führst du doch mal zusammen. Ich bleibe ja nicht an dem Tisch oder an dem Pult hängen. Ich halte mich ja daran nicht fest und hoffe, die halbe Stunde ist endlich rum. Sondern ich gehe durch die Kapelle, ich bin weg. Und wenn vorne, wenn ein Lied passiert, bin ich weg. Entweder sitzen, selten sitzen, sondern in der Ecke, in irgendeiner Seitenteil, in einem Fenster stelle ich mich hin. Und meist singe ich ja mit, so nehmen, da, auch immer. Ne? Das ist My Life oder irgend sowas, was wir heute gespielt haben, singe ich mit. Ne? Ist doch gar kein Thema. So leise. Und dann früher, als ich noch in einer Damaske singen musste, habe ich auch mitgesungen. Ne? Und dergleichen. Dann singe ich mit. Wir dürfen nicht singen, aber jetzt dürfen wir. Sing doch mal mit. Ich lade doch ein. Also es ist klingt jetzt doof, meine Veranstaltung, mein Event. Ich bin zuständig im Namen des Vaters oder welches Wort immer dieser Ort bestimmt. Und wir sind gekommen, nicht so möge die Straße und noch irgendwas anderes. Ne? Texte unserer Zeit natürlich auch, ne? Roger oder so, Sitzo, was er so hat, solche Dinge mache ich, ne? Da suche ich mir doch raus, nicht? Ich möchte wie Peter Maffay oder so, ne? wie ein Kind sein oder so. Die habe ich alle liegen. Die brauche ich auch nicht auswendig, die lese ich ab. Und dann, wenn ich einmal angefangen habe, kann ich es ja auswendig, klappe das Buch zu, lese mir vom Bauch und rede frei weiter.
Ja.
Ich gehe auf die Leute zu. Denn heute sah ich eine Ältere, das war auch eine Schwester, die waren zu sechs, als einer ist jetzt tot, die anderen sind noch da, habe ich die Schwester in den Arm genommen. Da sagt sie leise, das ist lange her, dass mich jemand drückt, mein Mann ist schon lange tot.
Oh.
Wie heißt ihr Mann? Ich habe vergessen, Walter oder irgendwas. Beim Fürbegriff ist Walter natürlich mit aufgetaucht.
Mhm.
Und wir denken alle an alle Männer, die heute Walter heißen. Ich kenne mindestens drei von Binnenschiffen. Das war nicht mal gelogen.
Mhm.
Und ich kenne noch einen jetzt. Mhm. Da machte die Frau so ein Gesicht wie du und lächelte.
Ja, glaube ich.
Und sagte, der hat mich verstanden. Dazu gehört.
Mhm.
Die einfachste Geste. Du musst jetzt nicht die theologische Weisheit vom Tage und die biblische Schlauheit vom Tage lesen oder Heine oder Goethe oder wen auch immer noch lesen oder Mein Kampf von Hitler lesen, wenn AfD-Mensch beerdigt werden muss.
Machen wir aber nicht.
Müssen wir Mein Kampf lesen. Ne?
Das ist ja nur nicht
oder
christlich.
Oder Putin-Scheiße. Ne?
Das ist ja nur nicht christlich,
doch,
oder?
Doch, das ist orthodox christlich. Entschuldigung.
Bitte. Vielleicht müssen wir doch was schneiden.
Bleibt hier nicht doch was, bleibt hier noch was übrig, was wir senden dürfen?
Aber das, da muss ich jetzt noch nachfragen.
Ich habe Durst.
Wohlsein. Das darf der Alex jetzt mal kurz übernehmen. Aber da frage ich jetzt tatsächlich mal, also gibt's da gibt's doch bestimmt auch den einen oder anderen, der auf den du noch quasi eine Abschiedsrede halten musst, der dann eben, naja, von so einem moralischen Ufer kommt.
In der anderen Spur ist.
Ja, ich versuche das auch, ich möchte das gerne neutral ausdrücken. Wir laden ja auch alle Menschen ein, uns zuzuhören. Wo wir jetzt irgendwie bei der AfD sind oder so, ne? Also es gibt ja da doch Menschen mit Moral und Wertvorstellungen, die auch nicht mit den christlichen Grundwerten vereinbar sind. Sagen wir es mal so. Wie kriegst du das hin? Dann da noch quasi so eine schöne Abschiedsrede?
Da gibt's keine. Da gibt's nur drei Sätze, glaube ich. Ich habe mal einen beerdigt in Kastrop, Henrichenburg. Das war noch der Mann von altem Schlag und Korn. Mhm. Der durfte seine Kinder schlagen.
Okay.
Der durfte seine Frau schlagen. Er hat ihr die Haare geschnitten. Er hat sie zu Hause gehalten, wann sie wollte, wann sie nicht wollte, wann er wollte. Er war der Haushaltsvorstand. War rechtlich in Ordnung, durfte er. War früher so.
Naja.
Die Frau schweige in der Gemeinde. Paulus. Ne? Das haben manche Männer wörtlich genommen.
Mhm.
Eigentum. Die Frau ist mein Eigentum. Bestatterkollege aus Kastrop, wie hat das? Der war versetzt, war völlig verdutzt. Wir waren natürlich auch nur fünf.
Mhm.
Die Kinder sind wiedergekommen. Das Gespräch vorher war dreimal wichtig, 2,5 Stunden. Ich werde noch heiß, wenn ich dran denke. 2,5 Stunden habe ich auf die Kinder eingeredet, als wäre ich irgendwie so einer vom anderen Stern.
Mhm.
Wie könnt ihr eure Mutter mit diesem Tyrannen allein lassen, mit diesem Teufel? Ja, Papa ging nicht mehr, aber auch ihre Mutter war noch, die Nachbarn waren noch dabei, da war alle, das war alles, mehr gab es nicht bei der Beerdigung. Die haben keine Freunde mehr, wenn der Mann beim Gespräch sagt, halt mal den Mund, und da gehst du doch nicht mehr hin.
Mhm.
Solche Freunde sind keine, oder Nachbarn, ne? Und die Nachbarn hat sich ein bisschen bei mir ausgeweint, weil sie schlechtes Gewissen kriegt. Ich habe doch gehört, wie sie geweint hat, geschrien hat. In Freude und Leid kam dann dieser Satz Ehe. Dann habe ich zurückgehalten, das ist der Grund. Ja, und so. Das habe ich dann auf der Band gemacht, 2 Sätze. Wie heißt er? Heißt er nicht? Max Mustermann.
Mhm.
Du warst, kann ich auf dem Stand, genauso nett zu deinem Schäferhund wie Adolf Hitler. Den Rest regelt Gott. Wir bringen dich jetzt dorthin, wo wir alle Menschen sind, die guten Glaubens sind, die über sich hinauswachsen, die manchmal sogar Heldinnen und Helden werden. Dir ist das nicht gelungen. Das ist mein Eindruck.
Wow.
Amen, so sei es. Ich habe einen Stand. Das ist meine Gabe. Kann ich auch einen Stand. Das Fröhliche kann ich auch aus dem Stand. Ne? Also
ja.
diese Allgemeinplätze aus dem Stand, kenne ich. Das ist meine Gabe. Und wenn du dann lang im Beruf bist, hast du so viele Texte, so viele Worte, Sophie, im Kopf. Ne? Was willst du denn da machen? Willst du ihn schönreden?
Ja, das ist
die Fresse,
ja eben
mein Herzblatt. Ja. Entschuldigung.
Ja. Das ist ja eben die Herausforderung, ne? Also,
ja, man muss aber einen Standort für haben, Standpunkt. Selber einen Ort finden, wo du weißt, das ist jetzt nicht mehr, das kannst du nicht mehr alles unter Gottes großen Mantel tun.
Ja.
Ja, gerade.
Beim Unfall, zum Beispiel noch so ein Satz. Alte Theologe aus der Schweiz, Kurt Martin, es hat Gott ganz und gar nicht gefallen. So rum guckte er drauf, ist ja tot, Theologe. Es hat Gott ganz und gar nicht gefallen, dass dieser Junge von jemand überfahren worden ist. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Schieb nicht alles auf Gott. Weil die Alten haben ja immer gesagt, Gott, warum hast du das zugelassen? Es hat nicht Gott zugelassen, wir haben es gemacht. Nicht Gott hat die Atombombe geworfen, die hoffentlich nicht fällt, ne? Weil der Teufel gerade noch zu Hause ist. Was hat Shakespeare geschrieben? Die Hölle ist leer, der Teufel ist schon hier. 1700 sowieso. Putin habe ich herausgemacht. Solche Sätze sage ich bei der Beerdigung. Fallen mir dann immer wieder ein und dann packe ich sie irgendwo in einen Text mit rein und weiß, das ist so die ab 65 Vorbereitung bis 100, Nachtbereitung bis 100. Denn ich will so frei bleiben. Ich will das aufnehmen, was dort ist. Wenn da hinten welche reden, gehe ich hin. Ich gehe hin und frage die leise bei der Musik, kann ich das brauchen, was sie gerade gemacht haben? Entschuldigung, wie sollen sie nicht entschuldigen? Ich will wissen, was sie gemacht haben. Mhm. Was habt ihr da getuschelt? Jetzt sag nicht, dass das gut war, was ich mache. Das will ich nicht hören. Ich will hören, ne? Ich habe nicht viel Zeit. Komm, Musik gleich zu Ende. Also die sind nicht Statisten bei mir.
Okay.
Die haben manchmal den Nerv, der fragt immer. Das waren die Jugendlichen. Also das ist für die anderen ja auch manchmal anstrengend. Nicht?
Ja, klar.
Wie war dein Opa?
Das hat doch meine Schwester schon gesagt.
Ja, aber ich will doch wissen, was du denkst.
Nein.
In Ordnung, nicht? Aber das ist ein Ort, der nie wieder vorkommt. Du kannst 5-mal heiraten oder was weiß ich, wenn du Lust hast oder wie auch immer.
Ja.
Ja, stimmt. Das geht nur einmal.
Ja. Jetzt haben wir zuletzt noch eine allerletzte Frage, die wir jedem Gast stellen.
Ach, die Masterfrage.
Masterfrage.
Ich habe nur ein Diplom.
Da gibt es kein richtig oder falsch, aber wir haben auch schon genug Sachen gesagt, dass eigentlich relativ egal ist. Und zwar geht es darum, was glaubst du, kommt danach, nach dem Leben?
Das Ewige. Ist doch klar. Ich glaube wie ein Kind daran, dass es diese Wiese gibt, dass es diesen Garten gibt, dass es so einen großen Hafen gibt, dass da alle, die mit Schiffen angekommen sind, so wie ich, die letzte Reise, was hat André Heller gesagt, auf der letzten Reise, wir fuhren Mohn und als wir ankamen, war es Gold. Solche Bilder im Kopf. Geschichten über Geschichten. Bin total, also ich könnte heute sterben, was ich natürlich 30 Jahre zu früh finde, aber mehr auch nicht. 20. Chef, 20, okay. Nicht? Also, mehr auch nicht. Ja. Doch, doch. Ich glaube fest daran, dass gute Menschen sich irgendwie, auch von mir schlecht, dass Menschen sich wiedersehen und die vielleicht Leute sind oder sonst irgendwas. Das hat aber mit Kirche nichts zu tun. Das hat irgendwas mit diesen Bildern zu tun, die Jesus hinterlassen hat, der so Bilder aufgemacht hat. Das macht mir Spaß, der so Wundergeschichten erzählt hat und ich über immer Wasser zu Wein machen, das gelingt mir nicht bei keiner Hochzeit, bei nix, habe ich mal so auch gesagt, nicht, der konnte Wasser zu Wein machen, kann ich nicht. Und so, das wird deutlich, wer der Chef ist und wer nur der Mitarbeiter. Der Leidende und Leitende oder so. Nee, ich glaube fest daran.
Normalerweise kommentieren wir das gar nicht, aber ich muss jetzt tatsächlich sagen.
Kommentieren Sie, junger Mann.
Ich wollte zu der Sache einfach noch sagen, dass neben den ganzen Sachen, die wir jetzt heute gesagt haben, dass das für mich so einen totalen Abschluss bildet, weil du jetzt gerade quasi damit wirklich gesagt hast, wie fromm du eigentlich bist. Dass du genau an dieses Konzept glaubst, nur dass du bei vielen Sachen das einfach anders siehst und anders machst. Und das finde ich
fast. Ja, es war eine wirklich runde Sache.
Aber ich will da keinen Staat draus machen.
Nö.
Keine Gesetz, kein Vatikan, kein sowas.
Nein, aber genau das meine ich. Das meine ich.
Vielfalt lassen.
Ja, und genau das ist, glaube ich, damit
rausgekommen.
Schönen Dank. Und dann fangen wir jetzt richtig an.
Ja, Horst, dann würde ich mal sagen, bist du auf jeden Fall immer wieder ein gern gesehener Gast hier bei uns.
Genau.
Aber für den heutigen Tag war es das erstmal schon. Alle Infos zu unserer heutigen Sendung findet ihr in unseren Shownotes und wir sind überall zu finden auf Spotify, Apple Podcasts, aber auch auf Podigee,
auf YouTube,
auf Facebook, auf Instagram.
Ja, Instagram haben wir auch.
Ja, und alles Weitere, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Ja, empfehlt uns gern weiter und wir bekommen natürlich auch gerne Bewertungen. Ob jetzt positiv oder negativ, müsst ihr sagen. Und ja, zu guter Letzt gibt es noch zu sagen, bei all den schweren Themen, vergesst das Leben nicht.